Ton Meets. Songs for the Season. Unsere Saisonvorschau auf die zweite Bundesliga der Männer 2026-27.
Peter Meier schießt, der Tor! Tor! Alter! Was für ein...
3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Das muss mega kotzen.
Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Spätestens 1966 wurde das gleichnamige Stadion durch das Wembley-Tor berühmt. 34 Jahre später, im Jahr 2000, spielte die Band Bon Jovi die letzten Konzerte an dieser Stätte. Viele Kilometer weiter stieg der VfL Bochum zum dritten Mal in die zweite Bundesliga ab. Es sollten bis heute 4 weitere folgen. Ob es wieder so kommen könnte oder ob man sich doch wieder nach oben orientieren kann, das und mehr klärt Yannick im Gespräch mit Claudio Gentile vom Podcast 1848. Viel Spaß beim Hören.
Wir kommen zu einem der Vereine, wo ich sehr gerne auswärts hinfahre. Das ist so ein bisschen ja eines der Trostpflaster, die es mit sich bringt, dass wir jetzt wieder in einer Liga, nämlich der zweiten Bundesliga, spielen. Wir reden über den VfL Bochum. Und ja, den Gast kennt ihr auch schon hier aus diesem Format. Er war unter anderem beim letzten Aufeinandertreffen am letzten Spieltag der Saison 24-25 hier zu Gast. Moin Claudio.
Hallo.
Schön, dass du mal wieder da bist. Genau, es ist noch gar nicht so lange her, dass wir dich hier gehört haben und auch unsere Vereine aufeinander getroffen sind. Von daher wird die Diskografie, wie sie dieses Jahr heißt, ein bisschen kürzer ausfallen. Ihr seid damals nach dem letzten Spieltag, es ging eigentlich wirklich für beide Vereine um nichts mehr. Ihr seid als Tabellenletzter abgestiegen. St. Pauli war schon, hatte den Klassenerhalt schon sicher. Von daher habt ihr da euch zumindest mit einem 2-0 Auswärtssieg damals aus der ersten Liga verabschiedet. Jetzt in der vergangenen Saison ist es Platz 9 geworden und auch der Trainer ist ein anderer. Nimm uns doch gerne mal mit, was haben wir im letzten Jahr beim VfL alles verpasst?
Ja, was haben wir alles verpasst? Also nach dem Abstieg war es erstmal ein relativ ruhiger Sommer und man hatte schon das Gefühl am Anfang, wir hatten einen neuen Sportgeschäftsführer mit Dirk Duffner, dass alles jetzt in halbwegs geordnete Bahnen laufen wird, dass man einen konkurrenzfähigen Kader für die zweite Liga aufstellen wird. Es ist ein klarer Verein, wie es dieses Jahr mit Wolfsburg ist, war gar nicht drin. Also man hatte schon ein Stück weit auch die Ambition, direkt wieder hochzugehen, aber Pustekuchen. Ja, man hat Spieler geholt, die nicht das Leistungsniveau gebracht haben, das man sich von ihnen erhofft hat. Man ist unfassbar schlecht in die Saison reingekommen. Dieter Hecking, der damalige Trainer, war nach 7 oder 8 Spielen auch schon direkt Geschichte. Dann gab es noch 3 weitere Niederlagen unter einem Interimstrainer. Ja, und dann hat Uwe Rösler übernommen und hat mit einer unfassbar guten Serie in der Mitte der Saison Punkte ohne Ende geholt, das Maximum aus der Mannschaft rausgeholt, was irgendwie drin war. Ich sag mal so, Platz 9 sieht dann schlecht aus für einen Verein, der aus der ersten Bundesliga abgestiegen ist. Letztendlich hätten, glaube ich, Mitte Oktober vor dem Spiel gegen die Hertha war das damals, das erste Spiel von Uwe Rösler, hätte das jeder sofort mit Kusshand unterschrieben, weil die Abstiegsangst in Bochum war extrem groß. Man hatte dieses Bielefeld-Szenario vor Augen, dass man komplett durchgereicht wird in die dritte Liga. Und deswegen, ja, mit einem blauen Auge davongekommen, so würde ich die Saison beschreiben. Aber gleichzeitig auch die gute Ausgangslage, die man ja immer noch als Absteiger aus der ersten Liga hat, der finanziell konservativ wirtschaftet, einfach verspielt.
Okay, aber du sagst, am Ende ist es ja dann doch nochmal gut gegangen und wir können ja nachher noch drauf schauen, wie man das jetzt vielleicht oder wie weit man darauf aufbauen kann in der kommenden Saison oder was man besser machen müsste. Die Szenarien, die einige andere Zweitligisten noch bis zum letzten Spieltag vor sich hatten, also da konntet ihr ja zumindest froh sein, mit diesem Abstiegskrimi am letzten Spieltag der vergangenen Saison nichts mehr zu tun zu haben, ne?
Ja, und ich glaube, wenn man sieht, was mit der Fortuna aus Düsseldorf passiert ist, das Jahr vorher haben sie bei uns noch an der ersten Liga angeklopft, haben im Hinspiel uns 3:0 aus dem heimischen Ruhrstadion gekegelt, nur um dann siegessicher ins Rückspiel zu gehen. So nah können dann irgendwie Leid und Freude beieinander liegen und manchmal liegt auch nur ein Jahr dazwischen, dass es dann eine Etage tiefer geht. Also ich glaube, ein großer Name schützt gerade in dieser zweiten Liga, wo so viele so eng beisammen ist, nicht vor einem Abstieg oder sportlichem Misserfolg.
Das stimmt wohl, muss man lange jetzt mal schauen, wie es denen in der dritten Liga ergeht. Aber ja, für uns geht es jetzt erstmal um die zweite Bundesliga. Wir können ja mal auf der Ebene bleiben. Weiß nicht, ob du was zu Rösler noch weiter sagen möchtest, wie sonst so sein Schalten und Walten beurteilt wird.
kann ich gerne machen. Also Rösler war tatsächlich damals, als er übernommen hat, mein Wunschkandidat. Ich hatte meinem eigenen Podcast ihn tatsächlich auch irgendwie 2 Tage vor der Vorstellung als Wunschkandidat genannt, aufgrund seiner, ja, seiner Vita, dass er Vereine in ähnlichen schwierigen Situationen schon übernommen hat. Und ich glaube, er war in Summe auch ein Glücksgriff für den Verein in der Situation, hat die Mannschaft stark stabilisiert, hat sie so spielen lassen, was eben das Maximum war, was mit ihr möglich war. Das war kein schöner Fußball, aber das war ein Fußball hinten raus mit einer gewissen Sicherheit und eben die Stärken der einzelnen Spieler zu nutzen. Beispiel Philipp Hofmann, der halt einer der kopfballstärksten Spieler auch in der ersten Liga war, das halt eben deutlich mehr zu nutzen. Ja, hat die Mannschaft stabilisiert, hinten raus versucht, ein bisschen besseren Fußball zu spielen. Das ist dann in die Hose gegangen. Und ja, hatte jetzt den Sommer, um eine Mannschaft zusammenzustellen, da können wir ja gleich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, die dann doch eher seinen Vorstellungen entspricht. Er hat ja jetzt eine Mannschaft übernommen, die am Boden lag, die er nicht zusammengestellt hatte. Da hat er das Maximum meiner Meinung nach auch rausgeholt. Man sieht ihn in Bochum durchweg positiv, ist ein relativ authentischer Trainer. Das Einzige, was ich, glaube ich, der ein oder andere mal wünschen würde, dass er sich auch selber mal Fehler eingestehen kann. Es gab Situationen in der vergangenen Saison, wo man gewisse Dinge, gewisse Aufstellungen, gewisse Ausrichtungen nicht ganz nachvollziehen konnte. Und da hat er dann auf Kritik teilweise etwas ruppig reagiert. Aber ansonsten ist er bis hierhin ja ein Glücksgriff für den Verein gewesen, gerade in der schwierigen Situation im letzten Herbst.
Okay, wird man dann sehen, je nachdem wie die ersten Ergebnisse so laufen, ob er dann bereit ist, auch mal Kritik anzunehmen oder da der Meinung ist, an ihm liegt es nicht. Das können wir dann noch weiter beobachten, wie es mit deinem Wunschkandidaten weitergeht. Ich hätte noch 2 Namen und du darfst dann gerne ergänzen, wen du noch erwähnen möchtest aus der Riege des Managements sozusagen. Den einen kennen wir hier am Millerntor auch, obwohl er bei uns jetzt nicht so gerade die beste Zeit hatte. Simon Zoller ist inzwischen Leiter Lizenzbereich seit November letzten Jahres.
Da muss man ein bisschen weiter ausholen. Simon Zoller hat einen Anschlussvertrag an der Kastropper Straße gekriegt. Da sah die ganze Struktur noch etwas anders aus. Man wusste nicht so richtig, was man ja mit dem vorhat. Das hörte sich alles so ein bisschen an, als würde er so eine Art Traineeship machen. Hatte ja seine Karriere ja auch gerade erst beendet, würde so in alle Abteilungen so ein bisschen reinschnuppern. Und dann kam eben der sportliche Misserfolg. Man hat dann Dirk Duffner und noch einige andere Verantwortliche geschasst. Und dadurch ist Simon Zoller dann in eine verantwortliche Position gekommen, relativ schnell, was sicherlich so für ihn ursprünglich gar nicht geplant war. Und wir haben in Bochum ein bisschen andere Struktur der sportlichen Führung auch, jetzt implementiert seit November. Es gibt ein sogenanntes Kompetenzteam. Das Kompetenzteam teilt sich auf in verschiedene Bereiche. Eben Direktor Lizenz Fußball ist Simon Zoller. Dann gibt es Michael Brunschneider, der ist, wie soll man sagen, so eine Art Mischung aus Sportdirektor, Scouting. Die teilen sich beide so ein bisschen die sportliche Verantwortlichkeit. Dann haben wir Jonas Schlefvogt, der ist verantwortlich für das ganze Vertragswerk und ja, so ist die sportliche Kompetenz so ein bisschen nach Bereichen aufgeteilt und wir haben nicht mehr diese klassisch ganz starke Figur bei uns im Verein, bei der alles zusammenläuft im sportlichen Verein. Wir haben explizit keinen Geschäftsführer Sport, es gibt mit Ilja Kensich einen Gesamtgeschäftsführer, aber alles andere ist nach Kompetenzen aufgeteilt und da nimmt Simon Zoller eben seine Rolle ein.
Ah, okay, danke, dass du die Strukturen dahinter nochmal für uns aufgedröselt hast. Das ist ja dann doch ein bisschen anders, als es bei anderen Vereinen vielleicht läuft, die dann eher so ein bisschen egozentrierter sind zum Teil. Der zweite Name, der sicherlich auch einigen noch was sagt, so als aktiver Spieler, ist Anthony Lucia, der jetzt, nachdem er 11 Jahre bei euch war, seine Karriere beendet hat und jetzt als Co-Trainer an der Seitenlinie steht. Magst du ihm auch noch ein bisschen was sagen?
Also Toto ist so eine der jüngeren Legenden bei uns, ewig lange im Verein geblieben. Ja, man hat im letzten Jahr seiner Karriere, aktiven Karriere dann auch schon gesehen, dass das Tempo ein bisschen abgeht, aber ich glaube, das sei ihm auch verziehen mit 39 damals. Ist jetzt in den Staff gewechselt, ist Co-Trainer, war eigentlich von Anfang an klar, dass man ihn irgendwie im Verein einbauen muss, als Identifikationsfigur, gerade auch für die jüngeren Fans, die dann vielleicht die ganzen Legendenspieler aus den 2000er Jahren noch nicht so aktiv miterlebt haben, ist halt Toto Lucia aus der jüngeren Vergangenheit eine Identifikationsfigur, hat sich nahtlos eingefügt in den Staff und übernimmt auch gerade für Spieler aus dem französischsprachigen Raum viel Integrationsarbeit. Und bin sehr froh, dass man ihn einbauen konnte, ist menschlich ein ganz, ganz feiner Typ und engagiert sich auch super viel bei sozialen Projekten in Bochum und deswegen bin ich sehr froh, dass man ihn weiter im Verein hat.
Finde ich immer eine schöne Geschichte, wenn jemand, der sehr lange als Spieler bei einem Verein war, dann auch irgendwie ja mehr oder weniger hinter den Kulissen oder zumindest nicht mehr direkt auf dem Platz irgendwie doch noch eine Rolle spielt und da mit seiner langen Geschichte mit dem Verein zusammen da irgendwie noch ja was bewirken kann. Genau, die beiden Namen wollte ich auf jeden Fall in den Ring werfen. Gibt es denn auf dieser Management-Ebene noch Personen oder aus diesem Kompetenzteam, wie du es genannt hast oder wie es genannt wird, noch Personen, die du hier noch erwähnen wollen würdest?
Brunschneider kann man vielleicht noch erwähnen in der Rolle, die er bei uns hat. Das ist halt, er kommt aus einem eher datengetriebenen Scouting, aus der datengetriebenen Analyse. Das ist eine ganz spannende Position, die da geschaffen worden ist, wie genau intern die Verantwortlichkeiten sind. Das kann man natürlich als Externer immer nur sehr, sehr schwer sagen. Und der Verein hält sich auch so ein bisschen bedeckt, was das angeht. Das wird immer auf dieses Team verwiesen und eine enge Abstimmung auf dem Team. Ich finde es halt interessant, dass man einer Person, die ja nicht vielleicht diese klassische Laufbahn hat von Spielerkarriere und dann ins Management rein, in diese verantwortungsvolle Position in der sportlichen Leitung setzt, neben Simon Zoller, ja, dass man da halt auch ein Stück weit, wie ich sagen, vielleicht eine wissenschaftliche Komponente mit reingeht. Und ich glaube, seit Moneyball wissen wir ja auch alle, was viele Vereine auch so ein bisschen versuchen zu kopieren im Fußball, dass das eben ein Konzept ist, was auch fruchten kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass bei uns nur nach Daten gescoutet wird, aber auf jeden Fall versucht man da einen anderen Schritt zu gehen, als man ihn vielleicht sonst gewohnt ist.
Ja, das ist ja allgemein so ein Trend, ne, dass man guckt, dass auch man aus anderen Kompetenzbereichen und nicht nur, weil jemand mal aktiv im Profifußball war, das qualifiziert es eine Person ja nicht automatisch zu so einer Managementposition. Von daher ist es ja ganz, ganz gut, mal zu gucken, ob man sich da auch Know-how aus anderen Bereichen dazu holen kann. Habe auch gesehen, der junge Mann ist erst 36, also auch noch eine ganze Menge Entwicklungspotenzial auf dieser Ebene sozusagen.
Total. Und mit für das junge Alter halt auch schon die ein oder andere Station hinter sich. Deswegen spannend auf jeden Fall.
Ja, mal schauen, was er da noch im Hintergrund bewirken kann und wie sehr seine Arbeit sich dann auch auf die Transfers, zu denen wir ja langsam mal überschwenken können, zusammen mit der Besetzung, die noch da ist. Du kannst es ja gerne mal mitnehmen. Wer ist noch da? Wer sollte noch kommen? Wer ist schon gekommen? Wir müssen natürlich über Carol Metz reden. Wir hatten ja auch zwischendurch über ihn geschrieben. Genau. Nimm uns mal ein bisschen mit in den Kaderstand heute, 23. Juli.
Fangen wir ganz hinten an. Die Torwartposition, Timo Horn ist geblieben, hat den Vertrag verlängert, ist absoluter Führungsspieler innerhalb der Mannschaft und bin sehr, sehr froh, dass er da ist. Es war eine große Umstellung für uns Fans in Bochum. Wir waren jahrelang verwöhnt, mit Manuel Riemann hinten im Tor einen Spieler zu haben, der fußballerisch auch verdammt stark war. Das ist Timo Horn jetzt nicht. Der ist eher klassisches Torwartspiel. Ich will jetzt nicht sagen Holzfuß, aber ich glaube, du und die Hörer, ihr wisst, was gemeint ist. Ja, ist es auf jeden Fall fußballerisch kein Mann. Manuel Neuer, aber sehr, sehr stark auf der Linie, hat eben eine starke Rolle auch innerhalb der Mannschaft. Bin sehr froh, dass er da ist und verlängert hat, hat uns in der letzten Saison auch den einen oder anderen Punkt gerettet. Dahinter mit Hugo Rölleke, ein junges Talent, und Tino Casali kam jetzt von Rot-Weiß Essen als dritter Torwart, ist auch schon etwas älter. Also da sind wir gut aufgestellt. Ja, sollte Timo Horn länger ausfallen, wird man sehen, wer von den beiden spielt. Das wurde noch nicht klar kommuniziert. Ja, kommen wir in die Innenverteidigung. Die stellt sich tatsächlich fast komplett neu auf. Der einzige Spieler aus der letzten Saison, der noch da ist, ist Philipp Strompf. Hat eine durchschnittliche Saison gespielt. Man hat sich mehr von ihm erhofft. Deswegen glaube ich auch nicht, dass er als Stammspieler in die kommende Saison geht. Michael Steinwender, Österreicher, ist aus Schottland gekommen. Etwas agilerer Innenverteidiger, kein schlechter Spielaufbau. Wird meiner Meinung nach auch Stamm spielen. Man hat für ihn auch ungefähr 500.000 in die Hand genommen. Das ist für Bochumer Verhältnisse eine relativ hohe Ablöse. Igit Karademir kam vom VfL Osnabrück, ein junges Talent als Herausforderer. Und eben Carol Metz, über den hatten wir geschrieben, Innenverteidiger von euch. Jetzt muss man ein bisschen dazu sagen, also ich finde ihn als Transferklasse. Ich glaube, dass es genau der Spielertyp ist, den wir gebraucht haben. Sollte das gesundheitlich passen, glaube ich auch, dass er eine sehr, sehr gute Rolle bei uns spielen wird. Warum er so von negativen Kommentaren begleitet worden ist und vielleicht auch die Kommentare unter der Transferverkündung beim VfL relativ negativ waren, ist, dass Uwe Rösler sich immer wieder geäußert hatte in die Richtung, ja, wir holen noch einen Keyplayer, höhere Qualität etc. pp. Nun hatten wir im letzten Jahr mit Kevin Vogt einen ähnlich alten Spieler, der wurde mit ähnlichen Beschreibungen geholt, und ich glaube, da sind einfach bei vielen Bochum-Fans die Erinnerung noch sehr, sehr frisch, dass Kevin Vogt in keinster Weise diese Rolle ausfüllen konnte, die ihm zugeschrieben worden ist. Und ich glaube, das projiziert man unfairerweise so ein bisschen auf Carol Metz. Muss sagen, kommunikativ ist das nicht so ganz glücklich von Vereinsseite gelaufen. Ich glaube, hätte man ihn vorher nicht diesen Stempel mit Keyplayer aufgedrückt, wäre es vermutlich auch alles einfacher gewesen und der Spieler hätte nicht von Anfang an so einen Rucksack gehabt. Aber ich glaube, lass ihn ein, zweimal gut spielen, dann wird da keiner mehr drüber reden. Aber jetzt die ersten Stimmen rund um die Verpflichtung waren halt irgendwie ein bisschen davon getrübt. Und das finde ich sehr schade, weil ich jetzt von mehreren Seiten, unter anderem ja auch von euch gehört habe, dass er menschlich ein ganz, ganz feiner Typ ist.
Absolut. Also hab ich dir ja auch geschrieben, ich hätte ihn gerne behalten. Nicht zuletzt, weil wir ja auch mit Hauke Wahl schon jemanden Gestattnis aus der Innenverteidigung nach Wolfsburg abgegeben haben. Da hätte ich sicherlich ganz gerne ihn noch ja als erfahrenen Spieler behalten. Gut, ob er jetzt mit 33 da noch so viele Spiele machen wird oder so eine entscheidende Rolle spielt, wird man dann sehen. Ich werde ihn auf jeden Fall vermissen, aber ich kann ihn ja dann zumindest zweimal diese Saison nochmal wieder spielen sehen, hoffentlich.
So, soll ich weiter durch die Position gehen?
Sehr gerne.
Ja, Linksverteidigerposition haben wir mit Maxi Wittek, einen sehr erfahrenen Spieler, der auch letztes Jahr eine ordentliche Saison gespielt hat. Dahinter haben wir mit Daniel Koimo und Sabas zwei Talente. Sabas wurde ursprünglich eigentlich nur für die zweite Mannschaft geholt, hat sich jetzt in der Vorbereitung ganz, ganz stark gezeigt, kam aus der Jugend vom SC Freiburg. Da würde es mich wundern, wenn der nicht beim Profikader bleibt. Auf der rechten Seite haben wir mit Oliver Olsen den der letzten Winter gekommen ist, ordentlich spielt, sich ein bisschen steigern kann, noch defensiv, aber ich denke, das ist ein sehr solider Rechtsverteidiger. Dahinter noch mit Kaspar Kuczyrski, ein Talent, 19 Jahre alt, hat jetzt auch bei der U19-EM gespielt für Deutschland. Ich glaube, da sind wir auch relativ gut aufgestellt. Was ein bisschen mein Sorgenbereich ist, ist aktuell das defensive Mittelfeld. Da haben wir auch einen relativ hohen Aderlass gehabt. Lenz ist für 10 Millionen zur TSG Hoffenheim gegangen. Top-Talent gewesen, hat man gar nicht so auf dem Schirm gehabt, bis dann letztes Jahr im Sommer in der Vorbereitung er sich sofort festgespielt hat. Mhm. Neu gekommen ist Enis Kocay, ein Albaner, kam aus Griechenland, ja, so ein Kettenhund, klassischer Sechser, Abräumer. Mats Panevich ist noch da, Talent aus der eigenen Jugend, aktuell noch verletzt, auch ein starker Spieler. Jean Bom ist gekommen aus Dänemark. Ja, eigentlich Rechtsverteidiger, soll bei uns aber auf der 8 spielen. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel, dass das die beste Idee ist, fand den jetzt bisher in der Vorbereitung auch relativ schwach. Dahinter haben wir dann noch mit Lasse Isbruch und Tom Meyer zwei Talente aus der eigenen Jugend. Ja, wird man sehen, ob die den gleichen Weg gehen können wie Lenz. Ich halte sie für noch nicht ganz so weit. Aber ja, da würde ich mir eigentlich auch noch eine Verstärkung wünschen auf der 6 beziehungsweise der 8. Mhm. Genau, kommen wir zu den Flügeln. Auf der linken Seite haben wir Gerrit Holtmann. Ich denke, der dürfte den meisten ein Begriff sein. Superschneller Spieler. Leider macht der Körper nicht immer so mit. Dahinter haben wir aktuell Alessandro Grimaldi. Sehr, sehr spannender Spieler. 18 Jahre alt. Den haben wir vor 2 Jahren aus Wolfsburg geholt, aus der Jugend. Hat einen ganz großen Sprung gemacht. Könnte meiner Meinung nach einer der jungen Spieler sein, die sich auch relativ schnell festspielen in der ersten Mannschaft. Und wenn er körperlich noch etwas zulegt, könnte das auch ein Spieler sein, für den wir verhältnismäßig viel Geld bekommen. Auf der rechten Seite haben wir Koji Miyoshi, der sitzt sein drittes Jahr in Bochum. Meiner Meinung nach eher auch so ein Halbraumspieler, Zehner, nicht ganz klassischer Flügelspieler, wird bei uns aber auf der rechten Seite eingesetzt. Technisch ganz stark, aber sehr, sehr unkonstant. Und wir haben Christian Rasmussen von der Fortuna aus Düsseldorf geholt, ein Däne, ausgebildet bei Ajax Amsterdam. Ja, also wenn er mental sich fokussieren kann, ist es ein ganz, ganz starker Spieler. Aber es hat halt auch einen Grund, warum er in der zweiten Liga spielt und nicht schon deutlich weiter oben. Ersten Eindrücke jetzt im Trainingslager und in den Testspielen waren super. Aber da wird man sehen müssen, wo es hinführt. Ja, und der bisher, glaube ich, beste Transfer ist auf der 10, ist Berkan Tass. Kam von SC Werl. Hat da in den letzten 2 Jahren an die 70 Scorer gemacht in der dritten Liga. Und man sieht auch einfach, dass das ein unfassbar geiler Kicker ist. Also in den Testspielen, das war ein ganz, ganz starker Eindruck. Jeder Angriff läuft über ihn, jeder gefährlicher Pass kommt von ihm, macht selber viele Tore. Also ich glaube, das könnte wirklich der Transfer des Sommers bei uns werden. Das Einzige, wo es mir wirklich Bauchschmerzen bereitet, ist, dass wir so eine gewisse Abhängigkeit von ihm haben. Also mir fällt gerade kein Spieler ein, der ihn auch nur im Ansatz ersetzen könnte. Und das ist auf der einen Seite natürlich schön zugleich, dass man weiß, man hat so einen starken Spieler. Auf der anderen Seite, kann das halt auch gefährlich werden, wenn er denn mal länger ausfallen sollte. Aber bisher ist das ein ganz, ganz starker Eindruck, den ich von ihm habe. Und ich glaube, an dem werden wir sehr viel Spaß haben. Und ja, vorne.
Okay, warte, bevor du weitermachst, auf den gucken wir auf jeden Fall ganz genau, wenn ihr dann, ich glaube, Mitte, Ende November ist es, dass ihr dann zu uns kommt. Mal gucken, wie er sich bis dahin gemacht hat und ob wir da ganz besonderes Auge auf ihn haben müssen.
Ja, man hat halt so ein bisschen die Befürchtung, weil er auch schon 27 ist, dass er vielleicht den Sprung so in die zweite Liga nicht nicht ganz packen könnte. Aber das sieht bisher gar nicht so aus. Und wir hatten jetzt am Dienstag ein Testspiel gegen Swansea gehabt, das wir 2-0 gewonnen haben. Und wenn man sich dann die Kommentare unter der Zusammenfassung anguckt von den englischen Fans, war es halt nur, ja, try to get Berkantas und sowas. Also der hat einen ganz, ganz starken Eindruck auch in dem Testspiel hinterlassen. Ja, ich bin gespannt, wie sich das bei ihm entwickelt. Also wenn der fit bleibt und die Mannschaft halbwegs stabil spielt, dann glaube ich auch, dass der in der zweiten Liga seine 15 Scorer machen kann.
Okay, ist dann die Frage, ob er dann nächsten Sommer immer noch bei euch ist, aber das ist ein anderes Thema. Dann runde doch den Kader oder die Position einmal ab für uns.
Genau, also vorne Philipp Hofmann, ist halt schon einige Jahre in Bochum, scheint auch recht fit zu sein in dieser Vorbereitung, macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich glaube, ist körperlich einfach ein ganz starker Spieler. Uwe Rösler sagt auch immer, dass er gerne mit einer starken Neun spielt. Da passt halt Philipp Hofmann perfekt rein. Ist jetzt nicht mehr der Schnellste, ist halt eben auch schon 33. Ja, aber in der Box, wenn man ihn bedient, einfach immer noch ein sehr, sehr guter Spieler. Wir haben Daniel Hanslik geholt von Kaiserslautern als Backup. Ja, der macht bisher in der Vorbereitung auf mich so ein bisschen den schwächsten Eindruck von den namhafteren Neuzugängen. Mhm. Ist halt körperlich auch einfach ein anderer Spielertyp als Philipp Hofmann. Und tatsächlich würde ich mir für den Sturm halt auch nochmal anderen Backup wünschen, weil ansonsten musst du immer die ganze Statik umkippen, sobald Philipp Hofmann mal ausfällt. Und ich glaube, das wäre schade, weil aus der Jugend drängt sich aktuell leider auch niemand auf, der Philipp Hofmann auch nur im Ansatz ersetzen könnte. Und das ist so ein bisschen auch eine der Positionen, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe und wir eine gewisse Abhängigkeit haben.
Gut, ich glaube, die Suche nach einem Zielstürmer, die habt ihr nicht alleine. Das ist, glaube ich, da ist der Markt relativ rar gesät und die auf dem Markt sind, die wecken Interesse von Vereinen, die wesentlich mehr zahlen können. Du hast ja auch gerade selber gesagt, eine 500.000 ist für den VfL schon viel Geld. Also ich glaube, wenn man da wirklich einen Zielstürmer, einen Mittelstürmer haben möchte, der auch einem die gewissen Scorer garantiert, dann muss man da wesentlich tiefer in die Tasche greifen. Aber ja, das Problem kennen wir hier auch. Gibt es denn sonst zum Kader, zur Besetzung, / noch was zu sagen? Du hast gesagt, defensives Mittelfeld ist doch so ein bisschen so eine Baustelle und wie gerade schon gesagt, ein Zielstürmer. Gibt es sonst noch Baustellen, wo du ein bisschen Bauchschmerzen hast?
Ja, wie gesagt, ich glaube, also, dass man irgendwie überlegt, wie man Berkantas ersetzen könnte, sollte der mal ausfallen, ist so ein Thema. Das zentrale Mittelfeld, und der Zielspieler, gegebenenfalls wird auch noch was für die Flügel kommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen davon abhängig, wie man Alessandro Grimaldi sieht. Glaubt man nach der Vorbereitung, dass er eine gute Rolle spielen kann, dann wahrscheinlich eher nicht mehr, aber gegebenenfalls schafft man auch noch einen Offensiv-Allrounder zu holen und dann eben diese Stürmerposition mit einem Spieler abzudecken, der auch auf den Flügeln spielen könnte. Man wird sehen. Aber ja, das sind so die Positionen. Ich muss sagen, insgesamt bin ich für Ende Juli mit dem Kader sehr, sehr zufrieden. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen nach Berlin gucke, gegen die wir am ersten Spieltag spielen, Eröffnungsspiel, genau, freitags unter Flutlicht. Also da ist unser Kader schon sehr, sehr weit. Ich glaube, die Hertha hat ja noch nicht einen externen Transfer getätigt. Das sollte uns hart in die Karten spielen, dass der Kader relativ früh, relativ weit zusammen ist. Gleichzeitig wird auch immer wieder betont, dass man noch ein bisschen Spielraum sich lässt. Wir wissen ja alle, wie das ist. Gegen Ende August fällt dann sicherlich auch bei dem einen oder anderen Erstligisten nochmal was hinten runter an Spielern, die dann vielleicht doch nicht in einem Kader die Rolle einnehmen können, die sie sich erhofft hatten. Und ich glaube, da möchte man auch immer noch genug Luft haben, um reagieren zu können. Wenn man dann die Möglichkeit zum Beispiel für eine Leihe haben sollte, für einen Spieler, der die Mannschaft signifikant weiterbringt.
Das klingt vernünftig und ich glaube, es wäre auch vernünftig, sich jetzt nicht komplett auf Grimaldi zu verlassen, weil der Junge ist auch erst 18. Da würde ich jetzt, glaube ich, noch nicht zu viel auf die doch sehr jungen Schultern laden und ihm da vielleicht zumindest noch jemand an die Seite stellen, der dann gegebenenfalls ihn auch unterstützen oder auffangen kann.
Korrekt. Holtmann ist ja jetzt auch nicht der Spieler mit dem stabilsten Körper. Deswegen, ich bin gespannt, wie sich das dann entwickelt.
Gut, wir werden das aus der Ferne beobachten. Bei uns wird ja sicherlich auch noch einiges passieren. Wer weiß, ob da nicht auch noch irgendwelche Transfers hin und her geschoben werden. Aber eigentlich reicht es auch, dass ihr Karol geholt habt. Das muss jetzt aus unserem Regal hier reichen. Okay, Claudia, dann würde ich sagen, könnten wir schon in den Backstage-Bereich abbiegen. Was sind denn Themen abseits des Sportlichen, abseits des Platzes, die gerade so die Fans, den Verein bewegen in Bochum?
Ich glaube, da gibt es zwei große Themen. Also zum einen haben wir in diesem Jahr eine sehr, sehr große Unzufriedenheit bezüglich des Trikots gehabt. Wir gehen ins letzte Jahr mit Mizuno. Die Trikots von Mizuno sahen alle sehr, sehr ähnlich aus. Da war die Enttäuschung relativ groß bei den Fans. Wir wechseln nächstes Jahr den Ausrüster, bekommen Hummel. Da hofft man sich dann, dass es wieder ein bisschen anders aussieht. Und das Thema, was natürlich alles überstrahlt, unser geliebtes Ruhrstadion wird umgebaut. Bis 2029 ist unser Stadion eine Baustelle, was natürlich mit gewissen Einschränkungen auch einhergeht. Und das ist auch ein sehr, sehr emotionales Thema natürlich. Wir haben relativ große Auflagen. Man darf das Stadion nur so weit verändern, wie es eben die Bausubstanz nicht grundlegend verändert, weil sonst würde man aktuell keine Genehmigung mehr bekommen. Stichwort Innenstadtstadion. Das ist relativ schwierig. Und ja, unter diesen Voraussetzungen wird das Stadion eben fit gemacht für die Zukunft. Wir sprechen da von einer Investition von roundabout 100 Millionen Euro, also relativ viel, wofür man wahrscheinlich auf der grünen Wiese auch ein neues Stadion bekommen würde, was aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten sicherlich auch sinnvoller wäre, weil selbst nach dem Umbau werden wir deutlich weniger Logen haben, als es vergleichbare Vereine haben. Und diese Logen, ja, finanzieren ja mittlerweile auch keinen unbeträchtlichen Teil des Profibetriebs. Und man hat sich aber dagegen entschieden, da das Ruhrstadion elementarer Teil der Identität des Vereins ist und auch diese Innenstadtlage. Und so, ja, spielen wir jetzt in den nächsten 3 Jahren auf einer Baustelle. Das geht mit Einschränkungen bei der Kapazität einher. Und wir werden immer Minimum 18.000 Plätze haben, auch während der Bauzeit. Trotzdem wird es natürlich immer Bereiche geben, wo dann auch nicht alle Dauerkartenbesitzer bedient werden können. Und deswegen ist das ja ein Thema, was gerade die komplette Anhängerschaft bewegt. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, machst du nie alle Leute glücklich mit den Lösungen, die du hast. Ich glaube, man hat jetzt für die meisten Punkte Lösungen gefunden, die ja in der Masse mitgetragen werden. Aber es wird immer Leute geben, die nicht happy sind, so wie es läuft. Aber ja, die Renovierung ist unumgänglich. Ansonsten würde man spätestens 2028/29 die Lizenz im Ruhrstadion nicht mehr bekommen, um da Fußball spielen zu können, weil es einfach in vielerlei Hinsicht nicht mehr den aktuellen Standards entspricht. Ich glaube, dieses ein oder andere Palaver, das wir bei uns hatten, auch bezüglich der Fluchttore, die dann überhangen waren, das hat vielleicht auch der ein oder andere mitbekommen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die sich dann summiert haben. Auch mit dem generellen Konzept, Fluchtkonzept im Stadion, wäre es heute vermutlich nicht mehr so möglich, eine Genehmigung zu bekommen. Und deswegen muss man das angehen. Und das wird das Thema sein, was die nächsten 3 Jahre die Fanszene mit Sicherheit am meisten bewegt und aktuell auch bewegt.
Okay, das ist, also mir war klar, dass ihr umbaut, aber also zumindest von aus der Ferne. Ich habe gesehen, es gab im April eine große Infoveranstaltung. Ist auch ein 2-stündiges YouTube-Video, kann man sich da noch angucken, wenn man möchte. Aber weil ich erst gestern mit dem Kollegen aus Kiel gesprochen habe, die ja auch komplett umbauen, also auch dieses Prinzip, ne, Tribüne weg, Tribüne neu, die haben richtig ein Bautagebuch und so weiter, wird das beim VfL, weil es eben so ein sensibles Thema ist, deshalb nicht so groß gemacht oder wie transparent macht der Verein da die einzelnen Bauschritte und Vorhaben und so?
Also die Bauschritte sind relativ transparent. Es wurde auch ein Plan veröffentlicht, welche Tribüne wann gesperrt ist. Das war auch notwendig alleine für die Kommunikation an die Dauerkarteninhaber. Und deswegen ist man eigentlich bei den Sachen sehr, sehr transparent. Wenn Rückfragen sind, gibt es extra auch Personen, an die man sich wenden kann. Ich glaube, so Bautagebuch oder sowas, das haben wir bisher bei uns nicht. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, die Umbauarbeiten gingen jetzt auch langsam erst los. Aber ja, der Verein geht relativ transparent damit um. Gleichzeitig weist man aber auch darauf hin, dass es eben keine Alternative gibt zu diesem Umbau, ne? Und man sich auch bewusst ist, dass man nicht gleichzeitig alle Leute immer glücklich machen wird.
Nee, klar. Wir können ja mal gucken, ob wir dann noch vielleicht einen Link in die Shownotes stellen, wo man sich das kurz und bündig nochmal angucken kann, was da genau los ist. Aber wir werden ja wahrscheinlich, wenn wir bei euch sind, ist da dann schon einiges passiert, meinst du? Oder wird man da noch nicht so viel sehen?
Doch, nach dem 3. Spieltag geht es bei uns richtig los mit dem Umbau.
Ah, okay. Also dann müssen wir auch befürchten, dass auch das Gästekontingent im April eingeschnitten sein wird vielleicht.
Ja, also man kann davon ausgehen, dass das Gästekontingent die nächsten 3 Jahre ungefähr 30% kleiner sein wird. Also irgendwo zwischen 1.800 und 2.000 Karten wird es ungefähr geben pro Spiel.
Okay, das ist ja natürlich dann schon für reisefreudige Gäste-Fanszenen dann schon ein ziemlicher Einschnitt, aber klar, irgendwann müsst ihr ja anfangen und ich würde immer sagen, lieber so ein Bauprozess während des Spielbetriebs, anstatt irgendwie, wie es ja jetzt zum Beispiel Union Berlin irgendwann bevorsteht, wenn die groß umbauen, dass man da dann noch umziehen muss oder so für eine Weile. Von daher ist das ja vielleicht das geringere Übel, oder wie würdest du das einschätzen?
Nee, auf jeden Fall. Also ich glaube, man hat da jetzt eine gute Lösung gefunden. Eine wichtige Frage, die dann auch natürlich bei den Veranstaltung aufkam. Als Verein muss man ja in der Lizenzierung auch Ausweichspielstätten angeben, gerade in dem Fall, wenn man umbaut. Wichtigste Frage war natürlich, welche Ausweichspielstätten man angibt. Und es wurde betont, dass es nicht Schalke und nicht Dortmund sind. Das wären also auch keine Alternativen gewesen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn man jetzt eine Vollsperrung gemacht hätte, dann sind wir im Anführungsstrichen immer noch im Ruhrgebiet mit Ausweichspielstätten gesegnet, die man irgendwie hätte machen können. Also zum Beispiel Duisburg, wo es auch ja eine Konkurrenz aufgrund der räumlichen Nähe gibt, aber jetzt keine ja, so ausgewachsene Rivalität wie zwischen Dortmund und Schalke und auch keine so krasse Abneigung. Also es wäre räumlich ja noch alles machbar gewesen. Also es ist nicht, dass man dann 180 Kilometer wie in anderen Teilen von Deutschland bis zum nächsten Stadion fahren muss, was dann überhaupt eine Lizenzierung für die zweite Bundesliga bekommen würde.
Ja, okay, also trotzdem immer noch schöner, dann trotzdem ins eigene Wohnzimmer zu gehen, zu fahren, obwohl es dann gerade eine Baustelle ist. Okay, Claudio, wenn du sonst nichts mehr hast, könnten wir schon in den Bereich Zugabe, letzte Worte und Abschlussfrage kommen. Vielleicht können wir da kurz transparent sein. Wir haben uns über die Songauswahl deutlich mehr ausgetauscht, als ich das mit anderen Gästen getan habe, wobei auch andere länger überlegt haben. Ihr habt auch als 1848 ein bisschen zusammen überlegt und ich hatte dich dann gebeten, du darfst aber trotzdem gern sagen, welcher Song es gewesen wäre, dich gebeten, weil es dann eben schon der dritte Verein gewesen wäre, zu dem der Song erscheint. Mach mal deine Songauswahl ein bisschen transparent für uns und verrate uns das Ergebnis.
Ja, also was hatten wir eigentlich für einen Song gehabt? Also eigentlich war es Journey, Don't Stop Believing. Das ist so ein Song gewesen, der uns die letzten Jahre so ein bisschen begleitet hat in Bochum, sowohl in der Erstliga-Zeit schon, als auch immer wieder jetzt letztes Jahr in der Saison, als irgendwie alles schien den Bach runterzugehen. Das war eigentlich der Song, den wir vorgeschlagen hatten. Jetzt habe ich dann in Eigenregie einen anderen Song vorgeschlagen aus einer ganz anderen Ecke. Der heißt Elevator und sollte einfach nur so ein bisschen darstellen, so diese Emotionen, die man mit diesem Verein hat, hoch, runter, hoch, runter, also kalt, warm, kalt, warm. Ruhig ist es beim VfL nie. Es gibt Vereine, wo es deutlich leichter ist, Fan von zu sein, als von dieser kleinen grauen Maus im Ruhrgebiet. Aber ja, man kann sich eben seinen Fußballverein in der Regel auch nicht aussuchen. Man wird da reingeboren, über Familie und Freunde. Und wo die Liebe halt eben hinfällt. Und das soll dieser Song so ein bisschen darstellen, dass es mit dem Verein nie langweilig wird und ja, in alle Richtungen gehen kann.
Ja, okay, auf jeden Fall nachvollziehbar. Und der Song, der euch so lange begleitet hat, ist ja trotzdem auch auf der Playlist. Also seid ihr da ja quasi auch mit berücksichtigt worden. Aber als kleine Ergänzung dann noch den Elevator mit dazu. Findet sich alles in der Playlist, wie gesagt. Okay, Claudio, dann würde ich sagen, für heute Nachmittag wären wir erstmal soweit durch. Du hättest jetzt noch Platz für berühmte letzte Worte, bevor wir uns in die gar nicht mehr so lange Sommerpause verabschieden.
Ja, ich kann einfach nur sagen, sportlich gesehen natürlich schade für euch, dass ihr nicht mehr in der ersten Liga seid. Ich freue mich aber tatsächlich darüber ein Stück weit auch, weil ich selber ja in Hamburg wohne und das für mich das Auswärtsspiel ist, wo ich hinlaufen kann. Und deswegen, ja, freue ich mich auf das Aufeinandertreffen in dieser Saison und wünsche euch sportlich alles Gute.
Ja, das gebe ich gerne zurück und danke dir nochmal und bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.